Die Weltuntergangsprophetin wurde in Ruhe gelassen. Wie Ferdinand der Stier, der sich unter seiner Korkeiche dem Duft von Blumen hingab, saß sie unter ihrem Sonnenschirm am Pool des Präsidentenpalastes und ackerte an ihrer Gleichung. Diesmal durfte ihr wirklich kein Fehler unterlaufen. Wie peinlich wäre das denn? Was sie nicht davon abhielt, dem Präsidenten den einen oder anderen Ratschlag zu erteilen. Etwa, dass er die Kreativität und wiedergewonnene Lebensfreude der Lilahaarigen nutzen solle. Nur nicht unnötig knausern. Lass ihr freie Hand. Aleko rang mit sich. Es war ja nun beileibe nicht gratis, das Leben seiner Staatsbürger ein Stück weit zu verlängern. Doch wenn Agnes es schaffte, konnte er Johann das Verdienst zuschreiben. Nein, wie stolz der Vater wäre, wenn der Sohn eine der nächsten Präsidentschaftswahlen fast ohne Betrug gewinnen würde. Freie Hand, sagst du. Meinst du, das gilt auch für Johann? Petra konnte ihn schlecht anlügen oder ihm die Wahrheit sagen. Entschuldige bitte, aber ich muss jetzt wieder an meine Zahlen. Der Präsident zog ab, während die Prophetin ein Weilchen in sich ging, ehe sie sich wieder die Gleichung vornahm. Sie hätte jetzt ja tot sein sollen, in einen 273 Grad minuskalten Eisklumpen verwandelt. Überall auf der Welt hätten gut 7 Milliarden ähnliche menschliche Klumpen stehen, sitzen oder liegen sollen, in genau der Haltung tiefgefroren, die sie eingenommen hatten, als ihnen die Atmosphäre auf den Kopf gefallen war. Kein Mensch hätte überlebt und erzählen können, was er oder sie gesehen hatte. Es wäre auch niemand da gewesen, dem er oder sie es hätte erzählen können. Und dann war alles ganz anders gekommen. Plötzlich gab es 7 Milliarden quicklebendige Augenzeugen. Aber was hatten sie gesehen? Keiner wusste ja von Petras Irrtum. Sie fühlte sich hin und her gerissen zwischen Enttäuschung, weil sie sich verrechnet hatte, und Zufriedenheit, weil sie eben deshalb den bevorstehenden Untergang neu berechnen konnte. Ein bisschen hin und her gerissen, aber nicht sehr. Sie verstrickte sich nicht mehr in ihren eigenen Gedankenkonstrukten. Als sie jung und orientierungslos gewesen war, hatte sie immerzu über die Geheimnisse des Universums und die Vergänglichkeit von allem nachgegrübelt. Und was hatte ihr das gebracht? Eine Stelle als Lehrerin an einer Oberschule. Anstatt selber zu viel zu denken, dachte sie jetzt an alle, die im Lauf der Geschichte genau das getan hatten. Wie etwa Descartes, der gesagt hatte, ich denke, also bin ich. Worauf er den Denkfehler begangen hatte, nach Stockholm zu reisen und in Königin Christinas zugigem Schloss erfroren war. Petra lächelte beim Gedanken, dass der französische Philosoph zu denen gehört hätte, die Johann und sie zur Rede gestellt hätten, um sie zurechtzuweisen. Wie die Begegnung wohl abgelaufen wäre? Vielleicht so. Ach ja, René, ich denke an dich, also bin ich. Aber du denkst gar nicht. Was denkst du darüber? Die Rollen waren verteilt. Die Sondersitzung der Afrikanischen Union in Äthiopien mit dem amerikanischen Präsidenten und dem UN-Generalsekretär als Ehrengäste rückte näher. Ehe Aleko sich einen Außenminister zugelegt hatte, hatte er die Planung nur mit seinem Seelenbruder Günther besprechen können. Apropos, die Unionssitzungen boten ja die beste Gelegenheit, den restlichen Kontinent zu ärgern. Johann war noch zu neu in der Rolle. Am besten, er ließ Günther auch diesmal die Strategie ausarbeiten. Aber du kommst doch mit zur Versammlung, Johann. Ich möchte dich gerne vorzeigen. Der Sohn nickte. Obama ohne R würde ja hinkommen und der sollte endlich seinen Westerbottenkäse kriegen.